Liebe Gemeinde, wenn Gott etwas Großes tun will, wenn er etwas Großes vorhat, dann macht er es nicht so wie wir Menschen. Wir Menschen würden, wenn wir einen großen Plan haben, beispielsweise unsere Kanzlerin, dann würde sie nach kompetenten Menschen Ausschau halten. Dann würde sie schauen, wer ist geeignet, dafür diesen Plan durchzuführen. So ist ja auch, wenn zum Beispiel eine Regierung ihre Legislaturperiode beginnt, dann schaut man ja auch, dass man keine Minister irgendwie in irgendwelche Ämter setzt, die ungeeignet wären. Ich meine, manchmal weiß man nicht so recht. Aber jedenfalls, man versucht es jedenfalls und geht nach bestem Wissen und Gewissen vor, dass man kompetente Menschen, die ausgebildet sind, die vielleicht auch schon einen guten Ruf haben, an Plätze bringt, in denen sie auch etwas bewirken können. Wenn Gott etwas Großes vorhat, geht er ganz anders vor. Das zeigt sich an vielen Geschichten des Alten Testamentes und das zeigt sich auch an der Geschichte, von der wir heute gehört haben. Gott schickt einen Engel zu einem Menschen, der völlig unbedeutend ist. Maria, nach den Gepflogenheiten der damaligen Zeit, wird 15, maximal 16 Jahre alt gewesen sein. Ein einfaches Mädchen verlobt mit einem Handwerker, eigentlich kann man sagen, ein Mädchen vielleicht mit Träumen, die ein Mädchen seiner Zeit hatte, aber kein besonderer Mensch, nicht irgendwie ausgebildet, nicht irgendwie von höherer Stellung, sondern ein ganz schlichtes Mädchen oben aus Galiläa, aus Nazareth. Und an dieses Mädchen wendet sich Gott. Und das ist etwas Besonderes. Gott sucht für seine ganz besonderen Anliegen und für seine besonderen Vorhaben einfache Menschen. Paulus schreibt das beispielsweise auch an die Korinther, die so ein bisschen eingebildet und arrogant waren, schreibt er, guckt euch doch mal an. Eigentlich habt ihr doch gar keinen Grund, euch etwas einzubilden. Ihr seid doch ganz schlichte Menschen. Und trotzdem hat Gott euch hier an diesen Ort gesetzt, um sein Werk zu vollbringen. Er hat nicht die, und das schreibt er dann auch an die Korinther, er hat nicht die Mächtigen erwählt, sondern er hat euch schlichte Menschen erwählt. Und wenn wir die Linie dann weiterziehen zu uns, dann können wir auch sagen, ich denke, hier im Raum ist niemand, auf den die Regierung zukommen würde und sagen würde, wir haben jetzt was ganz Besonderes vor und brauchen dich, um dieses durchzuführen, weil du so kompetent bist. Und trotzdem dürfen wir wissen, Gott hat sein Augenmerk auf uns gelegt. Er möchte etwas mit uns tun, obwohl wir vielleicht menschlich gesehen oder auch geschichtlich gesehen relativ oder vielleicht sogar völlig bedeutungslos sind oder zu sein meinen. Und so geht Gott durch einen Engel auf diese junge Frau zu und weiht sie ein in einen großen Plan, in einen Plan, aufgrund dessen wir heute ja auch das Weihnachtsfest feiern. Und Maria, und das macht sie zu etwas ganz Besonderem, Maria ist, das können wir sagen, das Urbild der Bestimmung und der Berufung aller Christen. Das muss ich sicherlich noch ein bisschen näher erklären. Sie ist das Urbild der Bestimmung und der Berufung aller Christen. Warum? Durch Maria kommt der Sohn Gottes in diese Welt. Durch Maria gewinnt die Verheißung Gottes sichtbare Gestalt in der Person Jesu Christi. Sie ist es, die Gott gebraucht, um leibhaftig in dieser Welt zu erscheinen. Und da können wir einerseits sehen, da hat sie eine ganz wichtige geschichtliche Stelle. Sie gehört sicherlich heutzutage, dieses schlichte Mädchen, die, ich weiß nicht, wie weit sie vielleicht hatte vielleicht gar keine große Bildung oder so, aber dieses Mädchen gehört zu den berühmtesten Persönlichkeiten der Geschichte. Überall, wo Christen leben, und das ist die weitaus größte Zahl, zumindest die Christen genannt werden, unter den Religionsgemeinschaften, überall dort ist Maria bekannt und wird zum großen Teil auch manchmal über die Maßen, wenn wir katholische Kirche sehen, über die Maßen verehrt. Aber sie ist weltbekannt und selbst die Muslime verehren Maria. Sie verehren Maria und Josef als Eltern des großen Propheten Jesu. Denn die Muslime sehen in Jesus einen Propheten und Maria wird auch von Muslimen verehrt. Das heißt, innerhalb dieser monotheistischen Religionen hat Maria ein großes Ansehen. Ein schlichtes Mädchen, das Gott zu etwas ganz Besonderem gebraucht hat. Dazu, das glauben natürlich die Muslime nicht, aber was wir als Christen glauben, dass Gottes Sohn in diese Welt gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist. Und dazu hat er diese junge Frau ausgesucht. Da hat sie keine Qualifikationen gebraucht, da musste sie nicht irgendetwas, einen Alpha-Kurs oder so hätten wir uns ja vielleicht vorgestellt. Maria macht erstmal einen Alpha-Kurs, damit sie überhaupt weiß, worum es geht. Und dann ist sie in der Lage, das zu tun. Gott erwählt sie, Gott beruft sie und setzt sie einfach ein in diese Aufgabe. Etwas ganz Besonderes, ein schlichtes Mädchen, was in und an und durch Maria geschieht, das ist etwas, und das, damit ist sie auch wieder etwas, hat sie eine Aussage für uns als Christen, das ist etwas, was Menschen nicht machen können. Denn, und da können wir sagen, warum ist sie das Urbild? Auch durch uns möchte Jesus anschaulich werden. Auch durch uns möchte er Menschen begegnen, auch durch uns möchte er in dieser Welt Fleisch und Blut werden. Und zwar in der Weise, wie Paulus dann auch gesagt hat, Christus lebt in denen, die sich ihm öffnen, Christus lebt in denen, die an ihn glauben. Und deswegen sagt Jesus ja auch an verschiedenen Stellen, wer euch hört, der hört mich. Wie man euch behandelt, so behandelt man mich. Er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Nachdem er einmal Mensch geworden ist, möchte er immer wieder Mensch werden. Und er möchte durch uns Mensch werden. Durch dich und durch mich möchte er anderen Menschen begegnen. Und dann können wir vielleicht sagen, schnell noch einen Alpha-Kurs machen. Denn wie soll man diese schwere Aufgabe erfüllen können? Und da sind wir eigentlich in der gleichen Situation wie Maria. Wenn Gott uns gebrauchen will, wenn er durch uns handeln will, dann sind wir letztlich machtlos. Dann nützt kein Theologiestudium, dann nützt kein Glaubenskurs, sondern dass Gott uns gebraucht, dass er uns ganz persönlich dazu gebraucht, anderen Menschen zu begegnen, das ist etwas, was sich außerhalb unserer Verfügbarkeit bewegt. Und trotzdem sagt Gott, das ist eure Berufung, dass ihr ein Licht seid. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und wir sollen das Licht der Welt sein. So steht es dann in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 14. Ein wahnsinnig hoher Anspruch und trotzdem etwas, was deutlich macht, das, was in Maria oder durch Maria begonnen hat, soll durch uns auch fortgesetzt werden. Und genauso hilflos, wie Maria diesem Auftrag entgegenstand und ihre Fragen hat und sagte, wie soll denn das geschehen? Genauso hilflos mögen wir sein. Und dennoch steht diese Berufung, dass Gott durch uns sichtbar werden möchte, dass Jesus durch uns sichtbar werden möchte und dass er durch uns handeln möchte. Auch wenn wir vielleicht sagen, sind wir würdig genug? Frage, war Maria würdig genug? Sind wir fähig genug? War Maria fähig genug? Gott sucht einfache Menschen, das sollten wir uns so immer wieder sagen lassen. Und er kann Großes durch uns tun. Natürlich nicht, dass wir jetzt alle Welt berühmt werden, aber er kann seine Aufgabe durch uns erfüllen. Ich habe persönlich erlebt, Daniel hat ja letzt auch schon einmal so etwas erzählt, ich habe persönlich erlebt, gerade als ich in der tiefsten Krise meines Lebens war und dachte, es geht mit dem Glauben nicht mehr weiter, weil ich meine Frau verloren hatte, auf tragische Weise, gerade in der tiefsten Krise meines Lebens habe ich erlebt, dass Gott Menschen geschickt hat zu mir, in meine dunkle Situation, dass Menschen gekommen sind, die irgendwie, ich wusste nicht, ich saß, also das ist eine Szene, die mir immer noch vor Augen steht. Ich saß davor und meine Frau hatte sehr viele Kleider und jedes Kleid hat eine Erinnerung beinhaltet. Ich saß jetzt davor und wusste nicht, wie soll ich die Kleider weggeben. Es war vom Betel eine Sammlung angesagt und eigentlich musste die Kleider weg, weil ich mich ziemlich verkleinern musste, von 90 oder 100 Quadratmetern auf 30 zurückgehen. Also musste viel weggegeben werden. Und jetzt habe ich den Schrank aufgemacht, wollte anfangen zusammenzupacken, habe mich hingesetzt. Das ging nicht. Ich konnte die Kleider einfach nicht einpacken. Und dann klingelte es an der Tür und dann kam eine Frau, eine junge Frau aus unserem Hauskreis und sagte, ich habe gerade den Impuls bekommen, dass du mich brauchst. Und dann hat sie für mich diese Kleider weggepackt. Ich habe nur gesessen auf dem Sofa, wir haben uns unterhalten. Sie hat noch gefragt, ob ich eins, ich habe dann eins als Andenken aufgehoben und sie hat das für mich gepackt. Und das war nur eine von ganz vielen Begebenheiten, die mir gezeigt haben. Und da kamen verschiedene Leute immer wieder im richtigen Augenblick. Und manchmal wusste ich schon, jetzt geht es mir besonders dreckig, gleich klingelt. Und das war auch so. Und Gott hat es einfach diesen verschiedenen Geschwistern aufs Herz gelegt. Und sie sind gekommen und nachher, ich war ja mit Gott eigentlich ziemlich uneins und wollte eigentlich nichts mehr von ihm wissen. Aber nachher habe ich erkannt, das war letztlich gar nicht dieser einzelne Mensch oder diese einzelnen Menschen, sondern das war Christus, der in der Gestalt verschiedener Geschwister gekommen ist und mir gezeigt hat, ich bin für dich da, ich habe dich lieb. Und das hat mich wieder zurückgewonnen. Ich hatte erst gedacht, ich werde nie wieder auf einer Kanzel stehen können und nie wieder predigen können, weil alles zu Ende schien. Aber er ist mir nachgegangen und er hat dazu ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut gebraucht. Menschen, die ich heute noch kenne und die ich heute deswegen auch noch schätze. Nicht nur deswegen, also sie waren ja Geschwister oder sind Geschwister sowieso, aber Menschen, durch die er mir nachgegangen ist. Und ich denke, das habe ich mir dann für meinen Dienst auch so gedacht, das wäre das Größte, was passieren könnte, wenn Gott mich so auch gebraucht, in so einer schlichten Weise, nicht unbedingt, dass man so wahnsinnig predigt oder so, sondern dass Gott mich gebraucht, dass andere Menschen ihm durch mich begegnen. Und ich denke, das ist die größte Erfüllung unseres christlichen Lebens, wenn Gott uns so gebraucht und so gebrauchen kann. Dazu, und da können wir jetzt fragen, Qualifikationen sind also, diese Geschwister, die mich da besucht haben, haben nicht irgendwie eine besondere Ausbildung gehabt. Das waren ganz schlichte, einfache Hauskreismitglieder und Mitglieder der Gemeinde, wie ihr und wie ich auch. Und das Einzige, was wir bei Maria sehen, was wirklich da ist und was wir sagen können, eine tolle Sache oder eine Qualifikation, ist die bedingungslose Bereitschaft, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Die bedingungslose Bereitschaft, Ja zu sagen zu ihm, zu seinem Auftrag. Und das ist vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ich habe mit den Einzelnen dann später nicht darüber geredet, wenn man einen Impuls bekommt, man soll doch einen Anruf vielleicht machen, man soll einen Besuch machen oder so. Ob das für Sie jetzt auch so etwas ganz Spektakuläres war oder ob es einfach so etwas war, dem Sie gefolgt sind. Aber wichtig ist, dass wir an Maria mal sehen, sie gibt sich ganz und bedingungslos in Gottes Dienst, in den Dienst ihres Herrn. Sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mach das einfach so, wie du es hast. Ich kann das sowieso nicht machen, das haben wir ja gesagt, es ist für uns Menschen nicht möglich, aber ich bin bereit, dass du durch mich handelst. Und damit hat sie praktisch, und da wird es jetzt ein bisschen gefährlich, deswegen müssen wir uns das gut überlegen, ob wir diese Bereitschaft aufbringen wollen, damit hat sie ja praktisch einen Blankoscheck unterschrieben. Sie hat gesagt, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich gehöre ganz und gar dir. Du kannst über mich verfügen. Können wir ihm das auch sagen? Ist das etwas, dass wir so viel Vertrauen zu ihm haben können, dass wir sagen können, mein Leben liegt in deiner Hand? Du kannst darüber verfügen. Ich bin bereit, dass du dass du mit mir machst, was du möchtest? Maria hat, ich habe jetzt mehrmals die Weihnachtsgeschichte erzählt, zum Beispiel auch bei Lars und Stefanie auf dem Hof, den Kindern erzählt. Und dann habe ich auch erzählt, Maria hat schon wenig später eine 160 Kilometer lange Reise zurücklegen müssen. Da werden wir ja noch von hören. Das hieße 8 Tage lang auf einem Esel von morgens bis abends. Damals gab es ja nicht so wunderbar. 160 Kilometer sind heute mit dem Auto natürlich überhaupt nichts. Damals waren das 8 Tage lang im hochschwangeren Zustand auf dem Esel. Jeden Abend wieder woanders übernachtet. Und dann noch diese Enttäuschung. Man kommt am Zielort an und denkt, endlich aufatmen, endlich kann man das Kind in Ruhe bekommen. Und dann wird nicht mal ein Platz gefunden. Damals gab es noch nicht Booking.com oder sowas, sondern das war damals nicht so einfach. Das heißt, dann wird kein Platz gefunden und letztlich eine bittere Enttäuschung. In der Weihnachtsgeschichte sieht das sehr romantisch aus, aber es war eine ziemlich enttäuschende Angelegenheit. Wenig später Flucht nach Ägypten, Flüchtlingsdasein und einige Jahre als Fremde in einem Land gelebt, als Asylanten auch noch dazu. Und dann wieder nach Nazareth zurück. Jesus hat sich ihr gegenüber dann auch manchmal eigenartig verhalten. Zum Beispiel kommt sie mit den Geschwistern, will ihn sprechen und er sagt, lass sie mal stehen. Meine Brüder und Schwestern sind die, die Gottes Wort hören und behalten. Und da lässt er sie ein Stück weit abblitzen. Auch das etwas, was sicherlich für Maria gar nicht so leicht zu ertragen war. Und dann das Schlimmste, dass sie ihren eigenen Sohn, dass sie zusehen muss, dass ihr eigener Sohn, den sie von ganzem Herzen liebt, dass der zu Tode gefoltert wird und dass sie dabei steht. Sagt ja Zacharias zu ihr in der Weissagung, ein Schwert wird durch dein Herz gehen, dass sie da persönlich ein furchtbares Leiden durchmacht mit ihrem Sohn und sie ist trotzdem so standhaft, dass sie dabei bleibt. Das heißt, die Berufung, und das können wir uns auch merken, wenn wir ihm nachfolgen, da bin ich ja oft in der Seelsorge im Gespräch, muss da nicht alles so wunderbar laufen, muss nicht alles immer voller Sonnenschein und voller Glück sein. An Maria und auch an anderen biblischen Gestalten können wir sehen, nein, das ist nicht so. Ihm nachzufolgen, das heißt nicht, problemlos durchs Leben zu kommen. Ihm nachzufolgen heißt nicht, alle Schmerzen und alles, worunter wir leiden könnten, links liegen zu lassen und immer auf der Sonnenscheinstrecke unterwegs zu sein. Das gibt vielleicht manche, die so etwas verkündigen, das ist aber nicht das, was uns von Gott versprochen wird. Und wenn wir so etwas denken würden, dass es dann immer nur oben, nur im Sonnenschein unterwegs sein müsste, dann könnte man im Glauben manchmal auch irre werden und denken, ich bin im verkehrten Film. Maria erlebt, Gottes Führung ist auch mit Schmerzen und Leid und manchen Problemen verbunden, aber auf der anderen Seite, sie wird zum Segen für unendlich viele Menschen. Und das ist die Frage, die sich uns als Christen stellt, was möchte ich eigentlich als Sinn meines Lebens haben? Möchte ich ein angenehmes Leben haben, völlig problemlos? Ich sage nicht, dass das Leben im Glauben unangenehm ist, also ich lebe sehr gerne im Glauben, aber möchte ich jetzt, ist das meine Priorität oder ist meine Priorität, dass ich sage, mein Leben soll auch für andere Menschen eine Bedeutung haben. Ich möchte, dass andere Menschen aufgerichtet werden, so wie ich es vorhin von mir erzählt habe, dass andere Menschen in Not eine Hilfe bekommen. Ich möchte, dass Gott mich gebrauchen kann, um andere Menschen zum Segen zu werden. Und das ist bei Maria beispielsweise geschehen. Und zwar so beispielsweise, dass es richtig exemplarisch für uns alle ist. Das Dritte dann, es hängt letztlich alles von Gottes Geist ab. Gottes Geist, also dass Maria einerseits berufen ist und dass sie das ausführen kann, dass Gott durch sie Gestalt gewinnt in dieser Welt. Wir haben gesagt, das ist nicht im Bereich der Machbarkeit, der Verfügbarkeit. Das Einzige, was sie kann, ist, sich diesem Ereignis zu öffnen und Es hängt letztlich alles von Gottes Geist ab. Er ist derjenige, und darauf dürfen wir uns verlassen, der im entscheidenden Moment das Entscheidende tut. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, das haben die, die mir damals geholfen haben, denke ich, zum großen Teil gar nicht gemerkt, dass sie vom Heiligen Geist geleitet und bestimmt waren. Das kommt nicht darauf an, ob wir jetzt jederzeit denken, oh, jetzt leitet mich der Geist und jetzt leitet er mich nicht, sondern das Wichtige ist, Gottes Geist ist der, der, wenn wir bereit sind, wenn wir uns öffnen, der durch uns handelt, der etwas durch uns bewirkt. Und ein Beispiel dafür, dass Gottes Geist nicht ständig, wenn wir uns seiner Leitung unterstellen, nicht ständig an uns handelt. Ein Beispiel dafür sehen wir auch in Jesus selber. Jesus hat 30 Jahre lang unscheinbar gelebt. Man hört da gar nicht viel von. Man hat die Geburtsgeschichten bei Matthäus und Lukas, werden wir ja morgen drauf zurückkommen noch. Dann haben wir eine Episode bei Lukas, der 12-jährige Jesus im Tempel, einen Ausflug nach Jerusalem, wo Jesus dann mit Schriftgelehrten spricht, von seinen Eltern schmerzlich gesucht wird und nachher sich noch Vorwürfe anhören muss, warum er einfach so weggelaufen ist, ohne den Eltern Bescheid zu sagen. Und weiter hören wir erst, als er im Alter von ungefähr zwischen 30 und 33 Jahren dann auftritt. Alles andere bleibt im Dunkeln. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen. War Jesus wohl sehr artig? Hat er immer den Eltern gehorcht? Oder wie mag das gewesen sein? Alle Spekulationen, es wird gar nichts darüber gesagt. Es gibt ein paar Evangelien, das sind so Evangelien, die es nicht in die Bibel geschafft haben. Zum Beispiel das Thomas-Evangelium. Da steht dann, dass Jesus als Kind in der Sandkiste gesessen hat, Vögel aus Sand gemacht hat und in die Luft geschmissen und die flogen dann weg. So etwas. Also um zu zeigen, da gab es auch noch Wunder oder sowas in der Zeit. Es wird nichts in der Bibel darüber gesagt. Und dann erst im Alter von 30 Jahren, das müssen wir uns mal vorstellen, nach so einer Zeitspanne, tritt er aus der Dunkelheit heraus, aus dem unbekannten Daseins, damals einfach als Sohn eines Handwerkers, als Zimmermann. Damals überhaupt der Beruf, im Griechischen heißt das Architekt. Das waren Zimmermann und Tischler, beziehungsweise Häuslebauer in einer Person. Aber jedenfalls, dann ein unscheinbares Dasein und dann kriegt er den Impuls von Gottes Geist, jetzt ist die Zeit, an die Öffentlichkeit zu treten. Und so lange hält er sich zurück. Auch etwas ganz Wichtiges. Unser Christsein sollte nicht darin bestehen, dass wir immer nur wir können viele Pläne entfalten, wir können ganz viele Aktivitäten entfalten, das weiß ich auch von mir selber, aber das Entscheidende, und das ist das Wichtige, die entscheidenden Aktivitäten und das ganz Entscheidende geht von Gottes Geist aus. Der kann manchmal uns als Einzelnen auch eine Ruhezeit verordnen. Das Wichtige ist, und das ist mir mal in einer, als ich über Abraham nachgedacht hatte, für uns Christen, das Wichtige ist, dass wir wie ein eingeschaltetes Funkgerät sind oder wie ein eingeschalteter Radioempfänger oder Fernsehgerät oder so. Wenn wir eingeschaltet sind, dann heißt es, wir haben diese Bereitschaft, von der ich gesprochen habe. Gott kann uns gebrauchen. Aber du kannst jedes Empfangsgerät einstellen. Wenn der Sender nicht sendet, dann kommt nichts an. Dann bleibt das Empfangsgerät stumm. Und so ist es, so sollte es auch bei uns sein, dass wir auf Sendung sind und dann, wenn Gott uns anspricht, dann, wenn er uns sagt, hier möchte ich dich haben, hier ist dein Platz, das ist deine Aufgabe, dann sollten wir hören und dann sollten wir mit Maria sprechen, mir geschehe, wie du gesagt hast, und nicht vielleicht diese Fragen stellen, wir dürfen die Fragen stellen, wie soll das zugehen, bin ich dafür qualifiziert? Wenn er dich ruft, dann wird er dich befähigen. Amen.